In diesen Tagen wird in Gottesdiensten und bei Familienfeiern, zumindest bei manchen Familien, die Weihnachtsgeschichte gelesen. Wir haben das ja auch eben gerade getan, dieser Abschnitt aus dem Evangelium nach Lukas, in dem von der Geburt von Jesus in Bethlehem berichtet wird. Der heutige Predigttext ist ein kleiner Ausschnitt aus diesem Bericht des Lukas. Ich lese Lukas 2, 13 und 14. Da heißt es: Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge himmlischer Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit gehört Gott in den höchsten Höhen und auf der Erde Frieden unter den Menschen des Wohlgefallens. Vor Jahren lernte meine Frau eine junge Chinesin kennen, die in Köln studierte. Und die junge Frau interessierte sich nicht nur für ihr Fachgebiet, sondern wollte auch mehr von der hiesigen Kultur kennenlernen. Und irgendwie hatte sie in dem Zusammenhang die sogenannte Weihnachtsgeschichte gelesen. Und sie sagte zu meiner Frau: Das klingt wie ein Märchen. Für diese in einem nicht religiösen Umfeld aufgewachsene Frau war der Evangelientext kein Bericht über ein Handeln Gottes in unserer Welt, sondern fiktionale Literatur, zu schön, um wahr zu sein. Und das sollten wir uns klar machen: Ein Baby, das wie alle anderen Babys geboren wird, wenn auch nicht unter heutigen europäischen Hygienestandards, das ist okay. Ein Baby, das durch göttliches Schöpfungshandeln gezeugt wird, das strapaziert zumindest unseren Stand der Aufklärung und widerspricht natürlich einem heute weit verbreiteten Weltbild. Mit den Hirten, von denen da berichtet wird, hatte die junge Frau aus China sicher kein Problem, denn Hirten gab und gibt's dort auch, vor allem in der Steppe. Das wird für sie nicht schwierig gewesen sein zu akzeptieren. Aber ein Engel? Nun, der war nicht von der Art, wie manche sie in die Zweige des Weihnachtsbaums hängen oder stecken oder der uns gerade angelächelt hat. Aber dass ein Engel aus der unsichtbaren Wirklichkeit heraustritt in die sichtbare und mit den Hirten redet, das ist nicht jedermanns Sache. Und die meisten von uns sitzen ja nicht jedes Jahr mit offenem Mund und staunen da, wenn Lukas 2 gelesen wird, weil wir glauben, dass der ewige Gott, der nicht nur unsere Erde geschaffen hat, bei Bedarf sein Personal sichtbar machen kann. Sonst wäre es nur eine hübsche kulturelle Tradition, die im Westen von einer schrumpfenden Minderheit gepflegt wird. Im heutigen Predigttext heißt es: Plötzlich war bei dem Engel eine Menge himmlischer Heerscharen. Die waren ja schon da. Nur sind sie jetzt für die Hirten sichtbar geworden. Die mussten ja nicht mit Bus und Bahn oder per Raumschiff nach Bethlehem gebracht werden. Da gab's kein logistisches Problem für die Engel. Die waren schon da. In den biblischen Schriften erfahren wir nicht viel über Engel und die himmlischen Welten, und ich denke, das ist gut so. Mal abgesehen von den zahlreichen, mehr oder weniger gelungenen Engelfiguren, die man so auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Kunsthandwerker, beim Discounter und im Onlineshop kaufen kann, finden wir heutzutage reichlich Literatur über Engel. Auch im Internet ist zum Stichwort Engel manches zu finden. Im besten Fall ist es Spekulation, häufig esoterisches Gedankengut, manchmal auch okkult geprägtes. Wer einen Kaminofen hat, kann wenigstens für einen Moment das Zimmer damit wärmen. Ansonsten empfiehlt sich Altpapiercontainer oder die Cancel-Funktion. Ich weiß nicht, warum Gott uns nicht mehr über Engel und himmlische Welten mitgeteilt hat. Er, denke ich, schon. Und ich vertraue darauf, dass wir nicht mehr wissen müssen, als er uns im biblischen Wort offenbart hat. An den wenigen Stellen im Alten und Neuen Testament, wo Engel erwähnt werden, erfahren wir nur, dass sie Gott dienen und in seinem Auftrag auch denen, die Gott gehören. Dass sie Gott loben und dass ihre Zahl für uns nicht zählbar ist. Und die biblischen Autoren versuchen das dann mit dem militärischen Begriff der Armeen zu umschreiben, der Heerscharen. Jesus drückt das im Verhör vor Pilatus auch so aus, dass sein Vater im Himmel ihm sofort mehr als 12 Legionen Engel schicken könnte. Und da hätten die römischen Besatzungstruppen, einschließlich Tempelpolizei, sicher keine Chance gehabt. Zurück zum Text. In diesem ganz besonderen Moment der Weltgeschichte, da, wenn ich das mal so sagen darf, hält es die Engelscharen nicht mehr auf ihren Plätzen. Sie haben ja mitbekommen, was bei uns Menschen hier gründlich schiefgelaufen ist. Und sie haben mitbekommen, was auch in der Geschichte des Volkes Israel gelaufen ist. Und jetzt ist der von Gott versprochene Retter geboren. Das ist wirklich ein himmlischer Feiertag. Nebenbei, dass das auf den 25. Dezember fällt, dass wir das da feiern, das ist ja eine Festlegung, die Menschen getroffen haben und der sich die orthodoxe Ostkirche bis heute gar nicht angeschlossen hat. Schauen wir uns das Lob der Engelscharen genauer an. Herrlichkeit gehört Gott in den höchsten Höhen und auf der Erde Frieden unter den Menschen des Wohlgefallens. Dass Gott unüberbietbar herrlich ist und ihm alle Ehre zusteht, da stimmen wir den Engeln sicher zu. Auch wenn unser Einblick darin, wie Gott durch die Zeiten und durch alle sich ändernden wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse hindurch sein Ziel der Erlösung beibehalten und umgesetzt hat, sehr begrenzt ist. In wenigen wichtigen Momenten der Weltgeschichte leuchtet Gottes Herrlichkeit auf und auch da nur wie angedeutet. Als Gott zum Beispiel den Mose zu sich auf den Berg ruft, heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn wohnte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein. Da sind also tausende Israeliten am Fuß des Berges und sie erleben Wolke und Feuer als Ausdruck der Größe, der Macht, der Majestät, der Herrlichkeit, der Anwesenheit Gottes. Als König Salomo in Jerusalem den Tempel bauen lässt, gibt es ein großes Einweihungsfest. Endlich ist es soweit. Das, was Gott seinem Volk mitgeteilt hat, wird nicht mehr in einem Zelt aufbewahrt, sondern in einem repräsentativen Gebäude. Und dann heißt es, als die Priester aus dem Heiligtum heraustraten, erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus des Herrn gegenwärtig. Wieder sehen Tausende, wie Gott durch die Wolke seine Anwesenheit zeigt. Bei einem anderen Ereignis waren es nur 3 Männer, denen klar wurde, wie mächtig und herrlich Gott ist. Als sie mit Jesus auf einem Berg in Galiläa sind und er vor ihren Augen verwandelt wird. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und die Kleidung wurde strahlend weiß. Und für einen kleinen Moment ahnen die 3 etwas von der Welt Gottes, die wir sonst ja so nicht wahrnehmen, oder? Schreibt nicht der Prophet Jesaja, wie er in einer Vision Gott den Herrn auf einem hohen Thron sitzen sieht und die himmlischen Wesen beten an, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige, die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Wieso ist uns das nicht aufgefallen? Müssten das denn nicht alle sehen? Als ich für die Führerscheinprüfung den Sehtest machen musste, da sagte die junge Frau zu mir, lesen Sie bitte Zeile, ich meine 6, ich habe aber nur 5 Zeilen gesehen. Die Zeile war da, nur mein Auge war nicht in der Lage, sie zu sehen. Geht's uns nicht auch so mit der Tatsache, dass Gott regiert? Wir kriegen es einfach nicht mit, vielleicht manchmal für einen Moment. Einige hatten im Herbst 1989 so den Eindruck, hier hat Gott gehandelt, was das Ende der Teilung Deutschlands angeht. Gott regiert und das auf eine Weise, die uns nur staunen und anbeten lässt, wenn wir es mal mitbekommen. Freunde der Bibelübersetzung von Martin Luther unter uns, die haben seit einer Weile wahrscheinlich gedacht, was erzählt er da? Heißt es nicht, Ehre sei Gott in der Höhe? Tatsächlich kann der Anfang dieses Bibelverses so übersetzt werden. Dann wäre das Erscheinen der himmlischen Heerscharen ein Ausdruck ihrer Ehrerbietung gegenüber Gott und eine Einladung an die Hirten, sich dem anzuschließen und auch an uns. Gott ehren, wie mache ich das? Zum Beispiel, indem ich sein Wort respektiere und danach handle. Indem ich ihm in meinem Leben den Platz einräume, der ihm zusteht. Stell dir vor, du sitzt beim Geburtstagskaffee und unangekündigt kommt der Bundespräsident vorbei. Sagst du dann, einen Moment, Herr Präsident, ich hole gleich den Klappstuhl. Wahrscheinlich nicht. Ich nehme an, er kriegt den schönsten Sessel, den ihr habt. Er bekommt sicher einen Ehrenplatz. Wie ehre ich Gott? Ein Vater unser am Sonntag, dafür soll er sich während der Woche raushalten aus meinem Leben? Ob ich Gott ehre, das wird nicht nur im Himmel bemerkt, sondern auch auf der Erde. Im Umgang mit dem, was mir anvertraut ist, im Umgang mit Menschen. Ehre gehört Gott, sie steht ihm zu. Und ein zweites sagen die himmlischen Heerscharen. Es ist interessant, dass sich in der Kunst und auch in der Auslegungsgeschichte dieses Bibelverses eine bestimmte Vorstellung von der Szene entwickelt und verbreitet hat. Wir sind der heute auch schon gefolgt. Die von den Engelchören, die Gott loben. Das haben wir gerade auch gesungen im letzten Lied. Das finden wir in der bildlichen Darstellung, in der Literatur und auch bei den Bibelauslegern. Da wird vom ersten Weihnachtslied geschrieben, sogar vom Anbetungshymnus, vom Gesang des Engelchores. Wenn wir schauen, was Lukas geschrieben hat, dann steht da nur von den himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen. Ich vermute, die Künstler und in ihrem Gefolge die Theologen konnten sich nicht vorstellen, dass das bei den Hirten so nüchtern abgegangen sein soll, wie der Evangelist das beschreibt. Bei dem Ereignis und bei der Botschaft, da müssen einfach Engelchöre jubiliert haben. Bleiben wir einen Augenblick bei der kulturellen Überlieferung von den Engelchören, denn seit geraumer Zeit haben einige Leute einen schwerwiegenden Verdacht. Da muss etwas schiefgegangen sein. Der Engel, der für das Austeilen der Notenblätter zuständig war, der hat daneben gegriffen. Der hat das falsche Notenblatt verteilt. Denn wie sonst wäre das zu erklären, dass da vom Frieden auf Erden gesungen oder gesprochen wird? Ist das nicht eine Zumutung? Und das nicht erst seit dem Jahr 2022, sondern seitdem es gesagt wurde. Forscher wollen herausgefunden haben, dass in allen ihnen zugänglichen historischen Quellen mehr als 14.000 kriegerische Konflikte erwähnt sind. Und wir können nur ahnen, wie viel es tatsächlich waren. Waren die himmlischen Heerscharen so schlecht informiert, so realitätsfern? Sehen wir uns das Bibelwort genauer an. Da steht, und auf der Erde Frieden unter den Menschen des Wohlgefallens. Da steht nicht, wenn nur alle Menschen, die guten Willens sind, sich zusammentun oder ein bisschen zusammenreißen, dann wäre Frieden auf der Erde wenigstens möglich. Diese gelegentlich zu hörende Botschaft ist es nicht, was die Engel uns mitteilen. Wem wird denn da Frieden angekündigt und was für ein Frieden? Zunächst einmal wird dem jüdischen Volk mitgeteilt, dass der Messias, der Friedefürst, jetzt geboren ist. Der wird sein Volk erlösen, wie die Propheten es vorausgesagt haben. Und durch ihn wird die Königsherrschaft Gottes sichtbar werden. Denn das war jedem gläubigen Juden klar, nur der Messias bringt Frieden. Ganz nebenbei, wir in Europa sind stolz und dankbar, dass wir seit 1945, zumindest in Westeuropa, keinen Krieg mehr hatten, also seit 77 Jahren. Die Menschen auf dem Balkan zum Beispiel hatten keine so lange Zeit ohne Krieg. Als Jesus geboren wurde, waren auch viele Menschen stolz und dankbar für die Pax Romana. Die Regierungszeit von Augustus brachte ihnen eine ungewöhnlich lange Zeit des Friedens innerhalb des Römischen Reiches, insgesamt 45 Jahre. Damals lief Regierungsbildung ein bisschen anders, als wir das gewohnt sind. Man ließ nicht das Volk abstimmen, wer regieren sollte, sondern die Kandidaten sammelten ihre Söldner und wer dann den Krieg gewonnen hatte, der durfte regieren. Aber Kaiser Augustus, als er sich durchgesetzt hatte, war durchaus ein Brückenbauer zwischen den Völkern und Interessengruppen. Deswegen nannten sie ihn auch den Pontifex Maximus, den größten aller Brückenbauer. Und in Rom wurde ein Friedensaltar errichtet. Mir scheint es ein wenig wie göttliche Ironie, dass gerade in dieser Zeit politischen Friedens, dass er da seinen Friedensfürsten, den Messias, schickt. Und der kommt nicht mit beeindruckenden Truppen, um zu gewinnen, sondern als hilfloser Säugling und bringt den göttlichen Frieden. Wem? Den Menschen des Wohlgefallens. Kann man sich fragen, wer hatte denn damals das Wohlgefallen Gottes? Über wen freute er sich? Nun wahrscheinlich nicht über die Griechen und Römer und die aus anderen Völkern, die ihre zahlreichen Götter verehrten. Religiös waren die Menschen zweifellos und die ganze Spannbreite von hingebungsvoller Verehrung bis zu formaler Pflichterfüllung war dabei. Waren es die frommen Juden, die Gottes Wohlgefallen hatten, wenigstens die, die auf den Messias warteten? Die vielen Pharisäer und Sadduzäer, die sich von Johannes taufen lassen wollten, waren die das? Aber der sagt zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entkommen? Das klingt nicht so, als ob sie das Wohlgefallen Gottes gehabt hätten. Von einem heißt es ausdrücklich, dass er Gott wohlgefiel. Als Jesus im Jordan von Johannes getauft wird, da lesen wir, dass sich der Himmel öffnete und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Genau das hat Gott den Propheten über den Messias, den kommenden Gesalbten, sagen lassen, dass er Wohlgefallen an ihm hat. Eine moderne Übersetzung sagt, an ihm habe ich große Freude. Wenn wir den alttestamentlichen Text bei Jesaja Kapitel 42 nachlesen, dann können wir nicht eindeutig erkennen, ist jetzt der kommende Messias gemeint oder das auserwählte Volk Gottes, Israel. In den Evangelien erhalten wir die Antwort. Jesus ist der, an dem Gott der Vater Wohlgefallen hat. Bei der Taufe im Jordan und bei der sogenannten Verklärung von Jesus auf dem Berg wird's ausdrücklich gesagt. Der Messias ist der, der unter anderem Frieden bringt. der, wie der Priester Zacharias es formuliert hat, sein Volk auf den Weg des Friedens leiten wird. Das ist zunächst mal nicht im politischen Sinn gemeint als erfolgreicher Interessenausgleich zwischen den Völkern. Wir können es wohl eher so verstehen, wie der Apostel Paulus es im Brief an die Christen in Rom ausgedrückt hat. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Nein, um das vorhin verwendete Bild noch einmal zu nennen, die Engel haben nicht das falsche Lied gesungen. Frieden beginnt auf der Erde, wo ein Mensch anfängt, Jesus zu vertrauen. Das ist schon einige Jahre her. Da hatten wir von der Studentenmission an der Universität eine Veranstaltung angeboten. Und anschließend gab es noch die Möglichkeit, in einer Seminarbibliothek eine Art Nachgespräch zu haben, Rückfragen zu stellen an den Referenten. Es war ein emeritierter Professor mit für die damalige Zeit ungewöhnlichem Rauschebart und längeren Haaren. Und irgendwann drehte er den Spieß um. Da stellte er eine Frage und sagte, wie oder womit beginnt die Beziehung eines Menschen zu Gott? Und da saßen so 70 bis 100 Leute, mindestens die Hälfte keine Christen. Die haben sich dazu nicht geäußert. Und die Christen haben sich auch nicht geäußert. Großes Schweigen. Und dann sagte er, meine Beziehung zu Gott beginnt, wenn ich mit Jesus über meine Sünde rede. Ich sage das mal mit meinen Worten, wenn mein persönlicher Krieg gegen den Allmächtigen zu Ende ist. Und dann herrscht nicht Waffenstillstand, sondern Frieden. Weil Jesus sich nicht mehr aus meinem Leben raushält, sondern von da an mitgestaltet. Der Apostel Paulus nennt das Evangelium, die gute Nachricht, dass wir durch Jesus gerettet werden können, eine frohe Botschaft des Friedens. Als Jesus geboren wurde, beginnt Gott sich einen Herzenswunsch zu erfüllen, denn er will wieder bei den Menschen, bei uns wohnen. Und die, die Jesus vertrauen und folgen, sind die, über die er sich freut, an denen er wohlgefallen hat. Wir haben die Chance, uns im Gebet an Gott zu wenden, mit ihm über unsere Sünde zu reden, ihm dafür zu danken, dass er in Jesus Mensch geworden ist, dass wir freigesprochen werden, wo wir versagt haben, seinen Willen zu tun, wenn wir ihm vertrauen, dass er uns wegen Jesus vergibt. Und deshalb muss es nicht nur ein himmlischer Feiertag bleiben, schön für die Engel, dass sie Gott mal so richtig loben konnten und eine Handvoll Menschen, die das für einen Moment mitbekommen haben. Es kann auch ein Festtag hier auf der Erde sein. Und das jenseits von gutem Essen und hoffentlich passenden Geschenken. Der vielen bekannte Gospel-Song Oh Happy Day, der drückt die Freude darüber, dass ich mit Gott ins Reine kommen kann, spürbar aus. Und die bleibt nicht auf den 25. Dezember beschränkt. Wann du persönlich, wenn ich das in einem Bild sagen darf, den Friedensvertrag mit Gott unterzeichnest, das hängt nicht von diesem Datum ab. Aber einmal im Jahr haben wir die besondere Gelegenheit, uns von der Freude und dem Loben der Engel anstecken zu lassen. Es geht nicht um wohlige Festtagsstimmung und nicht um persönlichen Wohlfühlfrieden. Vor dem warnte schon der Prophet Jeremia. Es geht um das persönliche Nachhausekommen, wo ich zustimme, dass Jesus bei mir das Sagen haben soll. Die Herrlichkeit Gottes wird einmal für alle sichtbar im messianischen Friedensreich, wenn weltweit erkannt wird, dass Jesus regiert. Noch ist es nicht da. Und deshalb ist Weihnachten, das Fest, an dem wir feiern, dass Gott Mensch wurde, immer auch verbunden mit Hoffnung und mit Sehnsucht. Wer Jesus vertraut, mit ihm lebt, der wird dem Apostel Paulus darin zustimmen, was der an die Christen in Korinth geschrieben hat. Dass für sie die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus sichtbar wird. Angesichts der von manchen empfundenen Finsternis in diesen Zeiten erscheint die in Jesus erkennbare Herrlichkeit Gottes vielleicht nicht so großartig und beeindruckend wie seinerzeit das lodernde Feuer auf dem Berg Sinai für die Israeliten. Aber sie ist sichtbar, bis heute. Und sie kann sich in deinem Leben widerspiegeln.